Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. An einem Tag, der vor allem im Zeichen der Erinnerung stand. Erinnerung an das Massaker der Hamas in Israel vor 2 Jahren. Ein Tag begleitet auch von der vagen Hoffnung, dass der gerade in Ägypten verhandelte Friedensplan eine Wende im Nahostkrieg bringen könnte. Darin auch die Forderung, die Bundeskanzler Friedrich Merz heute noch einmal bekräftigte.
Alle Geiseln müssen sofort freigelassen werden. Wir setzen große Hoffnung in den Friedensprozess. Wir sehen heute auch mit Sorge auf unser eigenes Land. Seit diesem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus.
Ein Jahrestag, der aber auch von Protesten begleitet wurde gegen das brutale israelische Vorgehen in Gaza mit inzwischen mehr als 67.000 Toten. Und wie in Israel an den Tag des Terrorangriffs erinnert wurde, das ist hier gleich Thema, unter anderem im Gespräch mit der Buchautorin Sarah Levy. Dann schauen wir auf ein renommiertes Festival in Köln, das Filmfestival Cologne. Das wird seit längerem von Machtmissbrauchsvorwürfen überschattet. Thema unserer exklusiven Kulturrecherche, in der viele Betroffene erstmals öffentlich über ihre Erfahrungen sprechen, wie zum Beispiel diese Mitarbeiterin.
Ich hatte so das Gefühl, wenn ich da kündige und dann aufhöre, dann habe ich das nicht geschafft und weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Weil alle haben darüber geredet, oh mein Gott, cool, du bist beim Festival. Und es gab aber diese komische Diskrepanz von der Realität, die da existiert, die absolut zermürbend war so schwierig für mich da auszusteigen, weil ich mir selber erstmal eingestehen musste, dass es wirklich so schlimm ist.
Tja, warum erreichen uns ausgerechnet aus dem Kulturbetrieb so oft Machtmissbrauchsvorwürfe? Auch dazu später ausführlich mehr. Und dann besuchen wir eine der gefragtesten katalanischen Autorinnen und wir erinnern an einen Mann, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, dessen Kolumnen einen gewissen Kultstatus erreichen. Jetzt ist der umstrittene Bildautor Franz Josef Wagner im Alter von 82 Jahren gestorben. 2 Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wurden heute bei Gedenkfeiern in Berlin die Namen der rund 1200 Todesopfer verlesen. Zudem wurden am Vormittag rund 1100 Stühle in Gedenken an die Opfer aufgestellt. Am Abend gab es eine Mahnwache gegen Antisemitismus und auf das Brandenburger Tor wurden die Worte "Bring them home now" projiziert, eine Aufforderung, die verbliebenen Geiseln freizulassen. In ganz Deutschland wehten die Flaggen auf Halbmast und natürlich wurde auch in Israel an verschiedenen Orten der Opfer des 7. Oktober gedacht. Bettina Meyer war bei den Gedenkfeiern in der Nähe des Gazastreifens dabei.
Noch einmal schallt Technomusik durch den Eukalyptuswald. Hier auf dem Gelände, wenige hundert Meter vom Gazastreifen entfernt, wo am 7. Oktober 2023 tausende junge Menschen das Nova Musikfestival feierten und wo die Hamas ihren Angriff begann. Um 6.29 Uhr verstummte die Musik, Raketen flogen. Die Familien der Opfer sind am 2. Jahrestag mit Lautsprechern zurückgekehrt, stellen den Moment nach und weinen. Erinnern sich an das grausame Massaker, bei dem hier in Re'im mehr als 360 Menschen starben. Auch Naomi Abir ist gekommen. Sie hat ihren Sohn Lothan verloren, der sich mit einem Freund unter einem Auto versteckte und erschossen wurde. Für mich ist das wie ein schlechter Film, dessen Ende ich nicht akzeptieren will. Die, die hier waren, waren so glücklich. Wie Engel. Die Terroristen haben einfach alle guten Engel getötet. Ich denke, dass wir jetzt diese guten Seelen sein müssen, um die Welt besser zu machen. So, dass wir etwas an der Situation verändern. Naomis jüngster Sohn wurde gerade mal 24 Jahre alt. Sie befestigt das Bild eines lächelnden jungen Mannes mit strahlenden Augen an der weißen Laubhütte. Die haben die Familien der Getöteten hier während des Sukkot-Festes neben dem Schilderwald aufgestellt, der die Bilder der Opfer zeigt. Obwohl in Israel Feiertag ist und strenge Regeln gelten, finden dennoch einige Gedenkzeremonien statt. Im Kibbutz Kfar Aza wird die israelische Fahne auf Halbmast gesetzt. Die Bewohner haben sich versammelt, um der mehr als 60 Ermordeten zu gedenken. Und der 19 Entführten, von denen immer noch einige im Gazastreifen sind. Rachel Stellmann leitete an jenem 7. Oktober das Notfallteam im Kibbutz. Sie überlebte 36 Stunden im Bunker, koordinierte Nachrichten per Handy, um andere vor den Terroristen zu warnen. Wir tragen alle unsere Narben, unsere Seele schmerzt. Wer sagt, Zeit heilt die Wunden, dem sage ich, das stimmt nicht. Wir alle hier waren für eine Koexistenz mit den Palästinensern in Gaza. Aber jetzt haben wir unsere Zweifel. Wir sind uns nicht mehr sicher, dass wir auf der anderen Seite einen Partner haben. Und das ist schade. Zurück auf dem Nova-Festival-Gelände, 15 Autominuten entfernt, hat sich der zentrale Platz mit Familien gefüllt. Manche picknicken, sitzen vor den Bildern ihrer getöteten Lieben. Joram, Yehudias Sohn, starb in einem Müllcontainer auf dem Nova-Festival, in dem er sich mit anderen versteckt hatte. Auch er kann sich eine Zukunft mit den Nachbarn in Gaza zumindest jetzt nicht vorstellen. Ich denke, wir werden damit anfangen, an dem Tag, an dem alle Geiseln zurück sind. Alle. Wenn nur einer zurückbleibt, können wir nicht weitermachen.
Bettina Meyer über das israelische Gedenken an das Massaker vom 7. Oktober, heute vor 2 Jahren. Die Journalistin Sarah Levy hat vor 6 Jahren Deutschland verlassen und ist nach Israel gezogen. In ihren Büchern hat die Journalistin immer wieder über das Ankommen in ihrer neuen Heimat reflektiert, die Schwierigkeiten geschildert. Und ihr neues Buch, das heißt Kein anderes Land. Und darin schreibt sie über ihr Leben in Israel vor und nach dem 7. Oktober 2023. Ich habe sie am Abend in einem Vorort von Tel Aviv erreicht. Schönen guten Abend, Frau Levy.
Guten Abend.
Ist das noch mein Land? Fragen Sie mit Blick auf eine radikalisierte Gesellschaft und die politischen Umwälzungen, die der 7. Oktober ja für die Region oder vielleicht kann man sagen für die ganze Welt nach sich gezogen hat. Es geht also um Polarisierung, um Radikalisierung und die Frage nach der eigenen Identität. Wie haben Sie ganz persönlich diesen heutigen Tag verbracht?
Wir haben ein ganzes Gegenprogramm heute gemacht. Wir haben heute das Leben gefeiert. Wir haben meinen kleinen Sohn gefeiert. Wir waren im Park morgens mit Freunden und sind mit dem Roller gefahren und haben versucht, möglichst viel Freude heute zu empfinden. Danach waren wir auf einem großen Familienessen, bei dem auch zum ersten Mal ganz viele zusammenkamen, die sonst in den letzten 2 Jahren nicht mehr viel zusammen gesessen haben. Also auch Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen zu diesem Krieg, mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Gefühlen auch zum 7. Oktober und auch zu den Palästinensern. Und damit war das für mich sogar etwas heilsam, dieser Tag. Aber das ist natürlich nicht für alle so. Ich habe jetzt niemanden direkten verloren, den ich kannte. Mein bester Freund wollte eigentlich aufs Nova-Festival gehen und hat dann abgesagt, weil er zu müde war. Und das heißt, ich bin nicht so betroffen wie andere in diesem Land. Deswegen ist mir das vielleicht auch möglich, jetzt schon vielleicht weiter zu gucken.
Die Spaltung, haben Sie gerade erwähnt, geht bei Ihnen auch durch die Familie. Da gibt es unterschiedliche Positionen. Also verlief das Familienessen heute ganz entspannt oder gab es dann doch die eine oder andere Diskussion?
Also diese Brüche taten sich schon vor dem 7. Oktober auf, mit den ganzen Spaltungen, die wir zuvor hatten, über diese Regierung. Und heute zum Beispiel beim Familienessen saß mein Schwager mir gegenüber. Und der hatte ein T-Shirt an, auf dem war Groß Israel drauf abgebildet, ohne palästinensische Gebiete. Und das zieht er öfter an, wenn wir zusammentreffen, ein bisschen als Provokation irgendwie gegen mich auch, also empfinde ich das zumindest. Und wir haben heute zum ersten Mal wieder seit sehr langer Zeit richtig miteinander gesprochen, nicht miteinander, sondern in der großen Runde. Ich musste mir natürlich auch Dinge anhören, wie, also dass er dann sagte, er fühlt sich schlecht, dass dieser Krieg jetzt überhaupt endet und es wäre doch alles umsonst gewesen, wenn wir jetzt aufhören würden zu kämpfen. Das muss ich aushalten in meiner Familie, weil ich ihn auch bei jedem Familienessen sehe. Aber er hat mich halt auch schon in diesen letzten 2 Jahren als Verräterin bezeichnet, weil ich ihm ein Video gezeigt habe, in die WhatsApp-Gruppe der Familie geschickt hatte, von Protestierenden auf den Demos, die Fotos hochhalten von getöteten Kindern aus Gaza. Also wir haben extreme Situationen gehabt, aber heute war es tatsächlich so, dass wir alle miteinander über verschiedenste Dinge gesprochen haben und versucht haben, die Schärfe rauszunehmen und auch diese Konfliktlinien nicht gegeneinander zu richten.
Sie haben also zu viel Mitgefühl mit den Palästinensern aus Sicht Ihres Schwagers, wie ich jetzt gerade gehört habe.
Ja.
Wir haben auch in dem Beitrag gerade schon gehört, es gibt Zweifel, sagt die eine Frau, ob wir auf der anderen Seite einen Partner haben, also auf Seiten der Palästinenser in Sachen Koexistenz mit dieser Seite. Was würden Sie sagen, was bedeutet so eine Aussage?
es gab schon am 7. Oktober, um wirklich in den Morgenstunden, als klar wurde, da passiert etwas, das es vorher noch nicht gab, zwischen 10 und 11, da gab es schon auch in meiner Familie die ersten Worte wie, das können keine Menschen sein, das sind Hunde. Es gibt keine Unschuldigen in Gaza, wenn die ein Massaker dieses Ausmaßes feiern. Also da wurden dann Bilder auch aus Gaza gezeigt, wo Menschen Süßigkeiten verteilt haben. Und das ist für viele, viele, viele Leute in meinem Umfeld so die Maßgabe geworden, dass sie sagen, okay, wenn da drüben das gefeiert wird, und natürlich haben wir auch viele Soldaten, die zurückkommen und sagen, jedes Kinderzimmer hat einen Tunnelschacht, ja, jedes Haus hat irgendwie ein Gesellschaftsspiel, wo man Juden auslöschen muss, alle haben Literatur, die sich gegen Juden richtet. Diese Geschichten kommen halt auch aus Gaza zurück und es ist einfach dann zu sagen, da drüben ist kein Partner für Frieden.
Das oberste Gebot der Israelis ist die Freilassung der Geiseln. Das haben wir auch gerade in dem Beitrag gehört. Das sagt ein Überlebender des Nova-Festivals. Haben Sie das Gefühl, dass möglicherweise die Empathie für das Leid der Palästinenser ein Opfer dieses Krieges ist?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich ganz oft in diesem Krieg gefragt, ob ich vorher vielleicht einfach nicht die richtigen Fragen gestellt habe an meine Freunde, an meine Familie. Ob vielleicht viel von dieser Abspaltung, dieser emotionalen vorher schon da war und ich einfach nicht gefragt habe danach, weil es nicht so existenziell war wie an diesem 7. Oktober und wie in diesem Krieg, der danach folgte, wo wir aus vier Himmelsrichtungen beschossen wurden. Ich habe von Anfang an gespürt, dass da überhaupt kein Mitleid war. Oder ist es bis heute so 2 Jahre in diesen Krieg hinein, dass die meisten Israelis nicht gucken, was in Gaza passiert. Das wird im Fernsehen wirklich minimal gezeigt. Und wenn es gezeigt wird in den Hauptnachrichten, dann ist es eher so von wegen, das sind die Bilder, die die Welt sieht, wird dann gesagt. Und das ist auch der Grund dafür, wir machen wahrscheinlich schlechte Staats-PR, so wird es immer geframed, und erklären uns nicht genug, was wir eigentlich in Gaza erreichen wollen. Und das ist die Haupterklärung. Und alles, was da auch an Isolation mit einhergeht, internationale Isolation Israels, wird bezeichnet als Mapolet Medini, das heißt diplomatische Lawine, oder Tsunami Medini. Also, dass du quasi sagst, es ist ein Tsunami oder eine Lawine, eine diplomatische. Das heißt, du hast, das ist nicht Menschen verschuldet, sondern eine Naturgewalt. Also das sagt ja schon alles aus. Dass irgendwie keine Reflexion darüber da ist, was die eigene Armee anrichtet dort und einfach es auch nicht gesehen werden möchte von den meisten Leuten. Und das ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Also dass ein Krieg wenige Kilometer weiter geführt werden kann und keiner sieht hin.
Ja, und angesichts solcher erschreckenden Vorgänge und Aussagen fragen Sie ja in Ihrem Buch, ob die durch den Krieg polarisierte Gesellschaft noch das Land ist, in dem Sie vor 5 Jahren heimisch werden wollten. Haben Sie denn eine Antwort darauf gefunden?
Noch nicht. Also was ich weiß, ist, dass ich noch hier wählen werde, die nächste Wahl, die theoretisch regulär im Oktober 2026 ansteht, wenn sie denn so stattfindet. Also wir haben alle Angst, dass die Wahlen irgendwie verschoben werden, dass wir im letzten Moment noch einen zweiten Irakkrieg anfangen werden, dass es irgendein neuer Ausnahmezustand auf uns zurollen wird, den wir nicht stoppen können und diese Wahlen nicht stattfinden. Das ist tatsächlich eine große Angst von vielen meiner Freunde, so, die etwas liberaler sind. Und das ist halt mein eigenes, also das mit meinem Partner haben wir ausgemacht, wir müssen hier noch wählen, wir müssen versuchen, den Kurs dieses Landes zu ändern. Und danach müssen wir schauen, ob es besser wird, genauso schlimm bleibt oder noch schlimmer wird.
Nun ist ja ein friedliches Zusammenleben nach dem Überfall der Hamas vor eben 2 Jahren und auch der folgenden Verwüstung des Gazastreifens durch das israelische Militär kaum vorstellbar. Dennoch gibt es ja im Moment aktuell eine vage Hoffnung auf Frieden. Derzeit wird verhandelt über ein Papier des US-Präsidenten Donald Trump. Lässt Sie das hoffen?
Ich habe ein bisschen mir abgewöhnt zu hoffen hier, weil wir einfach vor derselben Situation schon so oft standen in den letzten 2 Jahren und dann entweder hat die Hamas oder unsere eigene Regierung diese Deals torpediert hat. Das heißt, ich habe einfach wirklich Angst vor der Hoffnung entwickelt und ich sage jetzt immer, ich warte, bis das steht. Wir kriegen jetzt jeden Tag noch mit. Also wir wohnen so ein bisschen auf so einem Hügel. Das heißt, bei mir knattern die Schranktüren, der vibrieren, wenn es besonders extreme Schockwellen aus Gaza kommen, wo das 70 Kilometer entfernt ist. Aber über das Meer spüren wir das hier oben. Und meine Freunde, die auch Journalisten sind, waren heute in Re'im, nahe der Grenze. Und die sagten, man sieht die ganze Zeit Rauchwolken aufsteigen. Also ich sehe noch nicht, dass da momentan irgendwas so viel anders ist als zuvor, außer dass die Menschen wieder miteinander sprechen in Ägypten. Aber ja, es ist halt die einzige Hoffnung, die wir haben, ist erschreckenderweise Donald Trump. Also das hätte ich niemals gedacht, dass ich das sagen werde, aber es ist einfach, ja, so ist es leider. Es ist die einzige Chance.
Ja, und eine Folge dieses Nahostkrieges ist ja die massive Spaltung. Besonders im Kulturbereich werden regelmäßig Menschen ausgeladen aus Angst vor Protesten. Gestern hat hier die Publizistin Sabah Nur Schema gesagt:
Reden hilft. Es klingt so banal, ich weiß, aber es ist tatsächlich der Austausch, der fehlt und auch ein Stück weit der Streit. Wir haben viel zu viel Angst davor, irgendwie mit Menschen in Streit zu geraten oder und suchen so nach harmonischen Räumen, Safe Spaces. Wir müssen alle einer Meinung sein, aber das entspricht erstens überhaupt nicht der Realität. Wenn wir von einer pluralen, vielfältigen Gesellschaft sprechen, dann haben wir auch viele unterschiedliche Meinungen und es ist möglich, in den Streit zu gehen und trotzdem also einen Dialog zu führen, der nicht am Ende dahin geht, zu sagen, wir sind jetzt alle einer Meinung. Wir müssen uns trauen, in den Austausch zu gehen.
Ja, stimmen Sie zu? Hilft Reden?
Also ich glaube, dass es hilft zu reden, weil ich das auch von meiner ersten Lesereise jetzt im September so empfunden habe. Auf meinen Lesungen waren Palästinenser, die Menschen kennen, die wirklich Menschen Freunde verloren haben im Gazastreifen. Da waren Palästinenser, deren Familien aus Haifa kommen und die schon wirklich 20 Jahre nicht mehr in Israel waren. Da waren Leute, die pro-palästinensische Demonstrationen organisieren, selber gar keine Wurzeln haben in Palästina, aber die das finden. Und wir kamen in einem Dialog zusammen. Es war schon so, dass wir ab und zu sagen mussten, da kommen wir nicht überein, ja, mit diesen Sätzen, die gefallen mir nicht und da stehe ich nicht dahinter. Aber es war respektvoll. Und diese Menschen haben auch gesagt, ich kann deinen Schmerz auch verstehen, ja, und ich kann deren Schmerz verstehen. Und ich glaube, wir müssen anfangen zu sehen, sie als Menschen zu sehen, ja, alle Beteiligten daran und auch die Unbeteiligten, die müssen auch verstehen, dass auf beiden Seiten Menschen stehen und es nicht hilft, sich nur auf eine Seite zu schlagen. So einfach ist dieser Konflikt nicht und er ist über Jahrzehnte gewachsen und es gibt nicht nur einen Bösen und nur einen Guten und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es einfacher ist, alles schwarz-weiß zu sehen, aber es gibt ganz viele Grautöne und hinter gibt es noch ganz viele Farbtöne und das Leben ist nicht eindeutig, so ist es einfach.
Die Journalistin und Autorin Sarah Levy. Ihr Buch Kein anderes Land ist gerade erschienen und damit ist sie demnächst auf der Frankfurter Buchmesse und auf Lesetour durch Deutschland. Wir sprachen über den 7. Oktober 2023, den Angriff der Hamas auf Israel und die Folgen. Ganz herzlichen Dank.
Danke sehr.
Machtmissbrauch, das ist ein Thema, über das regelmäßig berichtet wird, auch hier in Fazit. Der Blick darauf hat sich sicherlich geschärft seit vor knapp 7 Jahren unter dem Hashtag MeToo, vor allem Frauen Erfahrung von sexuellen Übergriffen weltweit öffentlich gemacht haben. Gerade im Kulturbetrieb werden regelmäßig Fälle von Machtmissbrauch publik. Da geht es dann um übergriffige Regisseure, despotische Intendanten, Gaslighting oder ein vergiftetes Arbeitsklima. Doch noch immer wagen sich Betroffene zu selten aus der Decke. Oft aus Scham oder Angst. Meine Kollegen Jule Hoffmann und Max Kubal haben sich einen Fall von Machtmissbrauch genauer angeschaut. Ort der Handlung, das Filmfestival Cologne. Knapp ein Jahr ist es her, dass Mitarbeitende dieses Festivals in einem offenen Brief auf Machtmissbrauch und Intransparenz hingewiesen haben, worum es da ging. Und was sich seitdem getan hat, das fasst Jonas Panning zusammen.
Wenn das Filmfestival Cologne im Filmpalast an den Kölner Ringen übermorgen eröffnet wird, werden auch wieder Vertreterinnen und Vertreter der Stadt über den roten Teppich laufen. Die Stadt Köln unterstützt das Festival finanziell. Zu Machtmissbrauch in Kulturinstitutionen komme es immer wieder, sagt Knut Lennart Scholz. Der Ratspolitiker ist für die Linke Mitglied im Kulturausschuss. Er fordert angesichts der neuen Vorwürfe:
Mit Blick auf die konkreten Vorwürfe beim Filmfestival Cologne gegen die Festivalleiterin sollte die Stadt Köln sich dafür einsetzen, dass es eine externe juristische Aufarbeitung dieser Fälle gibt, dass es eine vollständige Aufklärung gibt und die Sachverhaltsaufklärung dann transparent an alle Betroffenen und Beteiligten weitergeleitet wird, um dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Die Vorwürfe gegen Festivalchefin Martina Richter sind nicht neu. Bereits vor einem Jahr hatten sich frühere Mitarbeiter des Filmfestivals anonym in einem offenen Brief über das ihrer Aussage nach toxische Arbeitsklima beklagt und der Leiterin schwere Vorwürfe gemacht. Jetzt waren einige von ihnen bereit, auch öffentlich in Erscheinung zu treten. So wie Sebastian Mattheis, der Deutschlandfunk Kulturrecherche davon berichtete, dass Mitarbeiter bloßgestellt worden sein sollen.
Und das war halt wirklich schrecklich, weil Wir haben natürlich versucht, irgendwie Widerworte zu geben oder das sachlich zu entkräften oder zu versuchen zu erklären, warum hat das nicht so funktioniert. Aber es war kein sachlich begründeter Austausch, der da stattfand.
Die Leiterin des Cologne Film Festivals, Martina Richter, hatte vor einem Jahr alle Vorwürfe dementiert, gleichzeitig allerdings auch angekündigt, diese intern aufzuarbeiten und zusammen mit ihren Mitarbeitern nach Lösungen zu suchen. So wurde zum Beispiel ein Awareness-Programm angekündigt, das für ein, Zitat, respektvolles, inklusives und sicheres Arbeits- und Festivalumfeld sorgen solle. Nach Erkenntnissen der Deutschlandfunk Kulturrecherche ein Jahr später betrifft das aber nur die Besucherinnen und Besucher des Festivals und nicht die Mitarbeiter. Schon im vergangenen Jahr hatte das Kölner Kurzfilmfestival dem Cologne Film Festival wegen der Vorwürfe die Partnerschaft gekündigt. Zu den Beweggründen meinte Johannes Dunker von den Kurzfilmfreunden nun in dem Feature In der Grauzone.
Ich muss auch sagen, dass für mich eben dieser offene Brief und die Gespräche, die ich danach eben nochmal mit ehemaligen MitarbeiterInnen auch darüber hatte, mir das einfach selber auch nochmal vor Augen geführt haben, was das für diese Leute bedeutet. Wenn du mit jemandem sprichst, der jahrelang nicht mehr gearbeitet hat, aber dann im Gespräch darüber in Tränen ausbricht.
Neben den Vorwürfen gegen die Festivalleiterin und der offenbar ausgebliebenen Konsequenzen darauf soll es nach Deutschlandfunk-Recherchen auch Unregelmäßigkeiten beim Kartenverkauf gegeben haben. Aus internen Unterlagen ergibt sich der Verdacht, dass bei den Besucherzahlen zu hohe Angaben gemacht wurden. Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung fördert das Cologne Film Festival mit finanziellen Mitteln. In diesem Jahr wurde der Zuschuss um 200.000 Euro auf 450.000 Euro gekürzt, wegen allgemeiner Einsparungen im Haushalt, so die Staatskanzlei. Zum Vorwurf geschönter Besucherzahlen äußerte sich ein Sprecher ausweichend. SPD-Kulturpolitiker Andreas Bialas kündigte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Landesstudio Nordrhein-Westfalen an, die Landesregierung zu den Vorwürfen zu befragen. Die Vorsitzende des Kulturausschusses im Landtag, die Grünen-Politikerin Christina Ossey, forderte eine gründliche Aufklärung der Vorwürfe.
Wir haben das im letzten Jahr schon wahrgenommen und sind fassungslos, dass da scheinbar nicht viel passiert worden ist. Und man muss gucken, ob vielleicht auch das Intendanzmodell in diesem Fall nicht das ganz Richtige ist und ja nicht was eine diversere Lösung für das Filmfestival optimal wäre.
Damit spielt die Landtagsabgeordnete der Grünen auf die Rolle der Festivalchefin Martina Richter an. Sie ist alleinige Geschäftsführerin der Cologne Conference GmbH, die das jährliche Festival organisiert. Bislang ist es nicht gelungen, die Verantwortung dafür auf mehrere Schultern zu verteilen. Richter hatte dies selbst allerdings mehrmals angeboten.
Ja, da könnte jetzt einiges ins Rollen kommen. Jonas Panning über die exklusive Kulturrecherche vom Deutschlandradio und die finden Sie auf der Hörspiel-Feature-Seite vom Deutschlandfunk und natürlich auch in der Deutschlandfunk-App, der Titel Grauzone. Und in dieser wirklich eindrücklichen Dokumentation, da ist auch Marina Fischer zu hören. Die Psychologin forscht zum Thema Machtmissbrauch im Kulturbetrieb und sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Fischer, fangen wir mal grundsätzlich an. Wann genau sprechen wir eigentlich von Machtmissbrauch? Man könnte ja auch von erhöhten Arbeitsanforderungen sprechen, die ja bei so einem Festival unter Druck ja auch mal normal sein könnten. Gibt es da eine klare Definition, wann der Machtmissbrauch beginnt?
Ja, das ist das Schwierige an dem Konzept. Aktuell haben wir keine klare, auch juristische Definition von Machtmissbrauch, weder im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz noch im Strafrecht. Und das macht es tatsächlich Betroffenen, aber auch Organisationen recht schwer, da allgemeingültige Maßnahmen zu formulieren oder dagegen vorzugehen. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel aus wissenschaftlichen Perspektiven betrachten, auch da gibt es verschiedene Annäherungen. Es gibt eine klassische Definition von Macht, zum Beispiel von Max Weber. Macht eben als Möglichkeit, den eigenen Willen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Und zwar egal erstmal, worauf diese Machtunterschiede beruhen. Zum Beispiel auch legitime Machtasymmetrien gibt es. Aber wenn diese Macht dann entgegen den eigentlichen Zielen dieser Machtzuteilung genutzt wird, dann kann man von Machtmissbrauch sprechen. Insbesondere, wenn es darum geht, die eigene Situation, wie auch immer geartet, zu verbessern. Und Machtmissbrauch kann in sehr, sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Deswegen gibt es auch sehr unterschiedliche Ausprägungen von Machtmissbrauch, je nach Kontext, je nach Situation. Deswegen ist es auch sehr wichtig, genau hinzuschauen, um was es sich genau handelt. Zum Beispiel wie im Beitrag von der betroffenen Person beschrieben, Bloßstellung, aber natürlich auch wie im Kontext von MeToo, vielfach besprochen, sexualisierte Gewalt, Belästigung etc. Und wichtig ist aber auch zu sagen, nicht jede sexualisierte Belästigung beispielsweise ist Machtmissbrauch. Und nicht jeder Machtmissbrauch kann deswegen auch juristisch klar eingeordnet oder geahndet werden. Und deswegen müssen wir auf konkrete Situationen schauen.
Das heißt, man muss immer ganz genau differenzieren. Warum aber, fragt man sich natürlich, scheint gerade die Kulturbranche so anfällig für Machtmissbrauch zu sein. Ja, ausgerechnet die Branche, die sich der Aufklärung, dem Guten und Wahren verschrieben hat und die ja auch für sich beansprucht, solche problematischen Strukturen kritisch zu beleuchten. Liegt es vielleicht, das vermute ich jetzt mal, an den prekären Arbeitsbedingungen?
Ja, durchaus. Also grundsätzlich, das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird. Warum gerade die Kultur? Und ich fange immer gern anders an. Gewalt und Grenzüberschreitung und auch Machtmissbrauch, das sind Phänomene, die gesamtgesellschaftlich auftreten. Die finden überall dort stärker statt, wo eben besonders hierarchische Strukturen vorherrschen oder Macht besonders zentralisiert ist oder eine größere Rolle spielt. Und die Kulturbranche ist einer der professionellen Bereiche, wo das so ist, wo die Bedingungen also besonders günstig sind für Machtmissbrauch. Und Sie hatten schon angesprochen, die Prekarität spielt natürlich eine besonders große Rolle und das aber in Verbindung auch mit den engen Netzwerken in der Kulturbranche, die wir haben. Und die führen natürlich zu existenziellen Abhängigkeiten und das wiederum dazu, dass es einerseits schwerer wird, sich dagegen zu stellen, aber auch sich aus solchen Strukturen zu lösen, wenn Menschen von Jobs abhängig sind, derer es nicht allzu viele gibt. Und gleichzeitig haben wir in der Kulturbranche oft einen scheinbar familiären, sehr engen Kontext der Zusammenarbeit. Ob das jetzt hinter der Bühne ist oder beim gemeinsamen Bier, nach einer Probe, in den Pausen, bei einem Filmdreh. Und all das kann natürlich auch Rollenunklarheit begünstigen und damit auch das Benennen und Erkennen von Machtmissbrauch. Und ein dritter Aspekt, der mir wichtig ist zu benennen, sind bestimmte professionelle Narrative, also die weitergereicht werden von Generation zu Generation Kunstschaffender, die gewaltvolles, grenzüberschreitendes Verhalten als vermeintlich künstlerisch notwendig darstellen oder zum Beispiel als Symptom von Genie oder Kreativität bagatellisieren. Und das normalisiert möglicherweise Gewalt und Machtmissbrauch. Und das macht es natürlich auch nochmal zusätzlich schwieriger, dagegen vorzugehen, wenn etwas scheinbar normal und eben der gewöhnliche Zustand ist.
Aber da, Frau Fischer, hätte ich jetzt gedacht, da sind wir doch schon weiter. Wir haben doch also nach ersten Debatten um Machtmissbrauch im Kulturbetrieb reagiert. Es wurden Code of Conducts verfasst. Es gab also so Selbstverpflichtungen für ein angemessenes Verhalten. 2018 wurde für Menschen aus Kultur- und Medienbranchen die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung, Gewalt, Themis eingerichtet. Es wurde verstärkt auf kollektives Leiten gesetzt, um die Konzentration von Macht zu vermeiden. Hat das denn alles gar nichts gebracht?
Ich würde auf keinen Fall sagen, dass es nichts gebracht hat. Wir sind schon viel, viel weiter, als wir 2017 waren mit MeToo. Und auch diese Debatten sind ja nicht neu. Und ja, in allen Entwicklungen, die stattgefunden haben, das haben wir Menschen zu verdanken, die sich zu gegebenen Zeitpunkt gewehrt haben, die bestimmte Maßnahmen auch ergriffen haben und auch Institutionen, die beschlossen haben, wir wollen einen anderen Weg gehen. Aber es ist eben ein komplexes Gefüge und um gegen Machtmissbrauch wirklich nachhaltig vorzugehen, braucht es auch nachhaltige Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, auf der individuellen Ebene mit Bildungsmaßnahmen, insbesondere für Menschen mit größerer Macht, mit Führungsverantwortung. Es braucht aber auch die Förderung von Solidarität unter KollegInnen, auch durch Bildungsangebote zum aktiven Beiständersein, kollegiale Unterstützung zu fördern. Es braucht institutionelle Maßnahmen, die zum Beispiel klare Bezugsrahmen dazu schaffen. Was ist Machtmissbrauch? Wie verstehen wir das? Gerade weil es juristisch so schlecht definiert ist. Das erleichtert dann wiederum auch den Betroffenen, über Machtmissbrauch und Grenzverletzungen zu sprechen, wenn es klare Begrifflichkeiten gibt und klare Referenzrahmen. Es gibt zum Beispiel auch nicht genug Anlaufstellen, nicht genug unabhängige Anlaufstellen bei verschiedenen Formen von Machtmissbrauch, unterschiedlichen Formen von Gewalt. Wie im Beitrag auch angesprochen, externe Institutionen, die unabhängig sind und Aufarbeitung ermöglichen können und dann auch die geforderten Maßnahmen konsolidieren können. Und grundsätzlich auf der Makroebene sozusagen der Branche ist es wichtig, diese Sprache und Gesprächskultur zu Machtdiskrepanzen wirklich nachhaltig zu etablieren. Und auch das passiert ja nur langfristig. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie wird über unterschiedliche gesellschaftliche, institutionelle Positionen gesprochen? Gibt es die psychologische Sicherheit, Kritik zu üben und Machtdisbalancen zu benennen und zu hinterfragen? Und da sind wir auf dem Weg, da ist schon viel passiert. Aber ja, die Errungenschaften der letzten Jahre sind fragil und wir müssen weiter an der Konsolidierung arbeiten.
Warum fällt es den Betroffenen eigentlich so schwer, sich selbst Gehör zu verschaffen und warum suchen sie sich oftmals gar keine Hilfe?
Ich denke, wichtig ist zu sagen, es gibt nicht die eine richtige Art, sich zu wehren. Diese Perspektive kann eher für Betroffene blockierend sein oder verunsichernd sein. Und es kann auch oft gute Gründe geben, warum sich Betroffene erst einmal dagegen entscheiden, was zu unternehmen. Ich denke, es ist hilfreich, es so zu betrachten, es gibt eine Reaktion, die der Person zu dem jeweiligen Zeitpunkt entspricht. Und das kann je nach Situation, je nach Ressourcen sehr unterschiedlich sein und sich auch verändern mit der Zeit. Das ist auch der Grund, warum sich Betroffene manchmal erst nach einer Weile für eine Beschwerde entscheiden oder zum Beispiel sich andere Menschen offenbaren oder an die Öffentlichkeit gehen. Und das kann einfach sehr überwältigend, sehr verunsichernd sein, wenn die eigenen Grenzen überschritten wurden. Und dann lässt es sich auch nicht immer so genau und sofort benennen, was sich falsch anfühlt oder welche Unterstützung die Person bräuchte. Und auch hier spielt zum Beispiel das Alter oder die Berufserfahrung, auch das Geschlecht eine Rolle.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Die Berichte über Mobbing und toxische Arbeitsatmosphären im Kulturbereich häufen sich gerade. Gibt es da tatsächlich einen Anstieg oder sind wir vielleicht auch nur aufmerksamer geworden?
Ich denke, dass auf jeden Fall eine Sensibilisierung stattgefunden hat und das Sprechen früher noch schwerer war, als es jetzt ist. Wir haben bestimmte gesellschaftliche Bewegungen miterlebt. MeToo hatten Sie schon angesprochen, Act Out, viele andere. Und natürlich führt es auch dazu, dass Menschen genauer hinsehen. Vieles, was früher verschwiegen wurde, vieles, was früher gewusst wurde, aber nicht transparent gemacht wurde, dringt heutzutage eher nach außen. Und das ist ein gutes Zeichen. Aber vieles ist tatsächlich auch weiterhin schwer zu benennen für Betroffene.
Vielen Dank, Marina Fischer, Psychologin, die zum Thema Machtmissbrauch im Kulturbetrieb forscht. Und bei uns im Deutschlandradio gibt es die Kulturrecherche in der Grauzone. Und darin geht es um Machtmissbrauch, Mobbing und Gaslighting beim Filmfestival Cologne, zu finden unter deutschlandfunk.de und in unserer DLF-App. Frau Fischer, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und einen schönen Abend. Bis
Ihnen
dann.
Auch. Tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christiane Gut.
Die USA führten im Jahr 2003 eine Militäroperation im Irak an. Der Irakkrieg begann. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Museen und archäologische Stätten geplündert. Mittlerweile hat der Irak mehr als 40.000 der antiken Artefakte wiederbeschafft, wie ein Vertreter des Kulturministeriums jetzt der deutschen Presseagentur sagte. Viele von ihnen seien ins Ausland geschmuggelt worden, unter anderem in die USA oder nach Großbritannien. Die irakischen Botschaften verfolgten die Kunstwerke aktiv, insbesondere solche, die von Plünderernetzwerken erbeutet worden seien. Augenzeugen berichteten nach dem Zusammenbruch der staatlichen Kontrolle während des Krieges von Plünderungen und Zerstörungen in Museen, Bibliotheken, Kulturzentren und in den 15 Universitäten im Irak. Das St. Bartholomew's Hospital in London ist das älteste Krankenhaus Großbritanniens, das noch in Betrieb ist, und soll jetzt auch eine Pilgerstätte für Kunstliebhaber werden. Der mögliche Anziehungspunkt dafür findet sich im Nordflügel des Klinikgebäudes, der im Jahr 1732 entstand. Dort hängen zwei riesige Wandgemälde von William Hogarth, einem Künstler, dessen Bilder als wichtige Vorläufer der modernen Karikatur in die Geschichte eingingen. 300 Jahre lang konnten die Darstellungen in der Treppenhalle laut Guardian nicht besichtigt werden. Jetzt sind sie für umgerechnet fast 11 Millionen Euro frisch renoviert und sollen zum ersten Mal überhaupt regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Wie lernen Grundschüler am besten lesen? Auf Papier oder am Bildschirm? Zu dieser Frage forschen derzeit etliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jetzt ist eine neue Studie erschienen, die zu dem Schluss kommt, für das Lernen neuer Wörter ist es egal, ob die Kinder kurze Texte auf Papier oder am Bildschirm lesen. Auch beim Textverständnis und bei der Motivation seien keine deutlichen Unterschiede zu sehen, teilte das Team der TU Dortmund mit, nachdem sie rund 400 Viertklässler aus Nordrhein-Westfalen getestet hatten. Die einzige Auffälligkeit, das Lesen am Bildschirm empfanden viele Kinder als weniger anstrengend. Die österreichische Schauspielerin Lotte Ledl ist hierzulande vor allem für ihre Auftritte im Fernsehen bekannt, von Derrick über Kommissar Rex bis Schloss Hotel Ort. Nun ist sie im Alter von 95 Jahren gestorben. Begonnen hatte Ledl ihre TV- und Filmkarriere in den 1950ern und 60ern in Arbeiten wie »Dort oben, wo die Alpen glühen« oder auch in Volker Schlöndorffs »Der junge Türles«. Oft gab sie die neidische Rivalin, grantige Ehefrau oder boshafte Nachbarin. Im Theater war sie schon vorher in österreichischen Klassikern wie »Nestroy« oder »Schnitzler« zu sehen. Ihre Rollen führten sie zu den Festspielen in Salzburg, Recklinghausen oder Bregenz. Sozusagen als Krönung erhielt sie 2019 den Ehrentitel der Kammerschauspielerin.
Und jetzt besuchen wir die Schriftstellerin Eva Balthasar. 47 Jahre ist sie alt und dürfte eine der derzeit spannendsten Autorinnen Kataloniens sein. Bekannt wurde sie zuerst als Dichterin, mittlerweile aber erreicht sie mit ihren mehrfach ausgezeichneten Romanen ein großes Publikum. Morgen erscheint ihr Roman Mammut in deutscher Übersetzung und Tobias Wenzel hat ihn schon gelesen und die Autorin in Katalonien besucht.
Ein Bach fließt durch einen abgeschiedenen Park in der Kleinstadt Cardedeu, unweit von Barcelona. Ich setze mich mit Eva Balthasar auf einen Stein unter einer mächtigen Eiche.
Einen Ort wie diesen hier, der nur 5 Minuten von meinem Haus entfernt ist, aufzusuchen, wo man auf fast niemanden trifft, ist fundamental wichtig für mich.
Hier lässt sich die Sehnsucht nach einem ursprünglichen Landleben erahnen, die die namenlose Ich-Erzählerin in Balthasars Roman Mammut packt. Sie wohnt zuerst in Barcelona, ist frustriert vom dortigen Leben und will sich von irgendeinem Mann schwängern lassen.
Ich wollte eine alleinerziehende Mutter sein. Kein Vater sollte je Anspruch auf seinen Teil erheben.
Erst aber raus aus der Stadt.
Y al igual que la protagonista, yo siendo muy joven, a los 26 años,
genau wie die Protagonistin war ich mit meinen 26 Jahren sehr jung, habe in Barcelona in einer WG gelebt und hatte eine sehr prekäre Arbeit an der Universität. Und an einem Tag habe ich entschieden, alles hinter mir zu lassen und in eine sehr ländliche Gegend im Herzen Kataloniens zu ziehen.
Im Roman mietet die Protagonistin ein Bauernhaus in desolatem Zustand und richtet sich erst mühsam und dann erfüllt im harten Landleben ein. Eine ihrer wenigen Kontaktpersonen, ein Schäfer. Man merkt im Text an, dass die Autorin weiß, wovon sie schreibt. Eva Balthasar hat 1,5 Jahre als Hilfskraft bei einem Schäfer gearbeitet. Was hat sie von ihm gelernt?
Dass wir Menschen sehr flexible Wesen sind. Jetzt, da ich in der Stadt lebe, frage ich mich, wäre ich noch imstande, ein Huhn zu töten? Und ich denke, nein, nicht mehr. Das habe ich vom Schäfer gelernt. Die Moral passt sich an. Sie hängt vom jeweiligen Ort ab. Wenn ich nun wieder aufs Land ginge und dort meine eigenen Hühner aufzöge, würde ich sie also sicher wieder töten und essen.
Mammut nimmt keine Rücksicht auf Befindlichkeiten der Leser. Etwa wenn die Autorin ihre Ich-Erzählerin berichten lässt, wie brutal sie Katzen tötet, die sie nicht ernähren kann. Mammut ist Teil von Eva Balthasars Romantrilogie über Mutterschaft.
Die Mutterschaft ist für mich schon ein Thema, seit ich eine ganz junge Frau war. Ich wollte immer viele Kinder haben, mindestens 4. 2-mal bin ich gewollt schwanger geworden, aus einem Instinkt heraus. Wie bei der Figur im Roman Mammut war das auch bei mir ein biologischer Impuls.
Dem Tier, dem Urzeitlichen in uns, ist Eva Balthasar im Roman auf der Spur. Die Triebe des Schäfers verleiten ihn dazu, der Protagonistin Geld für Sex anzubieten. Sie wird zu seiner Prostituierten, weil sie das Geld braucht und weil sie weiterhin schwanger werden will. Als das passiert, kippt der hochintensive Roman.
Über allem lag ein Grauen wie nach einer Kriegserklärung. Nachts träumte ich. Träume, in denen ich verfolgt wurde und nicht fliehen konnte, weil mein überdimensionaler Bauch mir die Beine außer Gefecht gesetzt hatte. Ich verbrachte meine Nächte auf der Suche nach Verstecken, mit geblähten Nüstern und panischem Herzen, gehetzt von Horden in Uniform.
Überall starke Bilder in diesem überzeugenden Kurzroman. Sprachlich ist er sicher auch deshalb so dicht und gelungen, weil Eva Balthasar zuerst 15 Jahre lang nur Poesie geschrieben hat. Zum Roman sei sie durch eine existenzielle Krise gekommen, erzählt sie. Damals habe sie eine Psychologin aufgesucht.
Estuve una primera sesión y me dijo, mira, te veo muy desestructurada, deberías...
In der ersten Sitzung hat sie mir gesagt, Sie wirken sehr unstrukturiert auf mich. Schreiben Sie mal Ihre eigene Biografie in 4 Seiten, um wieder strukturierter zu werden, bevor Sie eine Therapie beginnen. Zu Hause hatte ich aber keine Lust dazu. Mein Leben kannte ich ja. Und da habe ich dann plötzlich damit begonnen, ausgehend von meinem Leben in die Fiktion überzugehen. Und diese Fiktion hat mich sehr gereizt.
Dieser Fiktion haben wir auch Mammut zu verdanken. Hier im Park von Cardedeu, in dieser ländlichen Atmosphäre, komme ich mir ein bisschen wie in diesem Roman vor, sage ich zum Schluss.
Bueno.
Eber Balthasar sieht mich an wie jemanden, der noch nie die Stadt verlassen hat.
Tja, dabei ist er doch bis zu ihr nach Katalonien gereist. Tobi Wenzel zu Besuch bei Eva Balthasar. Ihr Roman Mammut wurde von Petra Zickmann übersetzt. Morgen erscheint er auf Deutsch im Verlag Schöffling und Co. Für die einen war er der Brieftonkel von Bild, für andere schrieb er belanglosen Quark und wieder andere erfreuten sich an seinen unterhaltsamen Texten und feierten ihn als Boulevardgenie. Der Journalist Franz Josef Wagner belieferte die Bild-Zeitung viele Jahre lang täglich mit seinen Kolumnen. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Herwig Katzer erinnert an den Journalisten.
Der Unterschied zwischen Goethe und mir ist, dass Goethe zwar jeden Tag schrieb, aber musste nicht jeden Tag veröffentlichen.
Bescheidenheit war Franz Josef Wagners Sache nicht. Er galt als Unikum der deutschen Presselandschaft, von Kollegen und vom Feuilleton als Gossen-Goethe- und Gaga-Kolumnist geschmäht, aber von Millionen gelesen.
Er nimmt also praktisch kein Blatt vom Mund, nicht?
Das ist eigentlich so das, was man sich in der Früh denkt, was in der Welt los ist.
Es ist wirklich große Klasse, der Mann.
Post von Wagner hieß die bekannteste Kolumne des Kettenrauchers mit Günter Netzer Frisur und Madonna Zahnlücke. Eine 40-Zeilen-Botschaft, die Wagner jeden Tag an eine Person oder Institution adressierte.
Liebe Grüne, wie sähe unsere Welt mit den Grünen aus? Kerzen, kein elektrisches Licht, keine Autos, keine Mondfahrt, keine Herztransplantation.
Polemik war sein Steckenpferd, Politik, im weitesten Sinne konservativ, sein Beifang. Christoph Schultheiß, Mitgründer der bildkritischen Plattform Bildblog, sagte über die Masche Wagner.
Das ist natürlich was, wo man dann entweder sagen kann, ja genau, oder was für ein Schwachsinn. Das ist natürlich eine Emotion, die dadurch sozusagen ausgelöst wird durch seine Texte. Das ist natürlich dann unterm Strich eine Qualität, wenn man so will.
Kritik war Wagner sicher, wenn er in seiner Kolumne den alten weißen Mann in sich von der Leine ließ. Über die ehemalige Arbeitsministerin schrieb er:
Frau Nahles ist 35, unverheiratet, Literaturwissenschaftlerin. Stellen wir uns einen ahnungslosen Mann vor, der sich in Frau Nahles verliebt. Entweder wird er von ihren Schraubstockhänden erdrückt, oder aber er macht ein Kätzchen aus ihr. Frau Nahles braucht einen Mann.
Post von Wagner war oft sexistisch, provozierend, manchmal reaktionär und bisweilen albern und konfus. Aber kurze Sätze und sein genauer Blick aufs Maul der Leute sicherten ihm täglich aufs Neue die Lufthoheit über den Stammtischen. Kurz, Wagner war das Gegenteil von woke und stolz drauf.
Ich wollte eigentlich schon immer Schreiber werden. Besten Fall Dichter. 6 Zeilen zu dichten. Und 10 Millionen lernen es auswendig morgens. Die Kinder müssen es lernen. Nein, das ist Quatsch. Ich wollte immer schreiben, dass ich ein Boulevardjournalist werde. Das habe ich mir nicht gewünscht.
Wagner, 1943 im mährischen Olmütz geboren, wuchs in Regensburg auf. Anfang der 60er Jahre, nach vergeigtem Abitur und allerhand Gelegenheitsjobs, landete er bei Bild München. Bis 1988 blieb er Springer treu. Auch als Kriegsreporter war er unterwegs. Dann wechselte er zum Boulevardrivalen Burda, wo er auch als Chefredakteur der Bunden fungierte. Nach der Wende stampfte er mit Super Illo und Super 2 Blätter aus dem Boden, die sich in unappetitlicher Weise an Menschen im Osten heranwanzten. Mit Busen, Bier und bösen Bonzen, natürlich aus dem Westen. Kalkül? Nein, nein, sagte der Chef.
Wer mit einem kühlen Kopf und mit einem ganz gierigen Verstand niedere Instinkte wecken wollen, die dann uns in Massen kaufen. So dumm sind die Leute hier nicht.
Ist das noch Chuzpe oder schon Zynismus? Wagners Talent, Dinge zuzuspitzen, manifestierte sich jedenfalls damals in der legendären Schlagzeile.
Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ganz Bernau freut sich, dass er tot ist.
1998 kehrte Wagner zu Springer zurück und leitete dort als Chefredakteur das Berliner Boulevardblatt BZ. Doch schon zwei Jahre später kostete ihn sein Hang zur Verbalkeule den Job.
Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold,
titelte Wagner an die Schwimmerin van Almsick bei Olympia 2000. Sie ist nur eine von vielen, die Wagner in die publizistische Pfanne haute. Zu bereuen gab es für den 2001 von Kai Diekmann zum Chefkolumnisten ernannten Boulevardprofi nichts.
Es hilft ja nichts hinterher zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich verschrieben und eigentlich wollte ich es nicht so sagen. Geschrieben ist geschrieben und du kannst es auch nicht mehr zurücknehmen. Du musst dich während des Schreibens, musst du aufpassen.
Impuls und Selbstkontrolle hat Franz Josef Wagner allerdings zeitlebens nicht überhand nehmen lassen, zur Freude seiner Leserschaft.
Herwig Katzer erinnerte an den Bildkolumnisten Franz Josef Wagner und der wird natürlich auch in den Feuilletons vom Mittwoch ausführlich und sehr unterschiedlich gewürdigt, doch dazu später mehr. Erstmal bleibt unser Kulturpressebeschauer Gregor Sander an einem anderen Artikel hängen bzw. an einem Wort.
Manchmal stolpert man beim Blättern durch die Feuilletons über ein einzelnes Wort in den Artikel rein. Am Mittwoch ist es Soft Indie Ambient Rock Band und steht in einer Überschrift der Taz. Gemeint ist die isländische Band Moom, die es schon seit 30 Jahren gibt. Wer das bisher verpasst hat, dem erklärt Steffen Greiner, Moom war in den frühen Nullerjahren ein Indie-Pop-Phänomen. Mit ihrem Debütalbum Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay im Jahr 2000 avancierten die vier MusikerInnen zu Lieblingen der Kritik. Moom blieb ein ewiger Geheimtipp für softe, introspektive Popmusik. Das Quartett erschuf einen Sound, in dem sich die Gegenwart zu entfalten schien, ohne je konkret zu klingen. Vielleicht fragt die Taz deshalb schon in der Überschrift, was sagt ihr neues Album History of Silence zur Gegenwart? Das wird von Greiner dann sehr konkret beantwortet. Die Musik biedert sich den HörerInnen nie an, erzeugt bisweilen magische Momente, aber zu selten rockt sie wirklich. Vielleicht liegt es schlicht daran, dass Moom keine packenden Songwriter sind. Ihre Stärke liegt im Anordnen von Texturen und Klängen. Dies gelingt so gut, dass die Musik von Moom immerhin Pflaster auf das Unheil der Gegenwart klebt. Nun kommt uns das Unheil der Gegenwart gerade relativ groß vor, sodass wir uns fragen, ob da ein akustisches Pflaster wirklich hilft. Vielleicht, so denken wir, kann man wenigstens aus dem Unheil der Vergangenheit einen vernünftigen Fernsehfilm machen. Warum ermordete der nationalsozialistische Untergrund die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter? Ein ARD-Film fiktionalisiert den Fall für eine eigene, erschreckende Deutung. Lesen wir da erstaunt in der Süddeutschen Zeitung. Denn eigentlich weiß doch bis heute niemand, warum der sogenannte NSU neben 8 türkischstämmigen Kleinunternehmern und einem mit griechischen Wurzeln auch die Thüringer Polizistin in Heilbronn ermordete. Ulrike Niems erklärt uns die Sachlage. Die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hätten es auf die Dienstwaffen abgesehen, so die Version der Ermittler. Die Polizistin sei ein Zufallsopfer gewesen. Doch daran gibt es Zweifel. Weil zwei von Kiesewetters Vorgesetzten Verbindungen zum Ku Klux Klan gehabt haben sollen, eine Thüringer Kollegin Rechtsextreme deckte. Weil Kiesewetters Onkel, selbst Staatsschützer, den gewaltsamen Tod seiner Nichte mit der Mordserie an Migranten in Verbindung brachte, noch vor Selbstenttarnung des NSU. Genau hier setzte der Film die Nichte des Polizisten an, erklärt eine beeindruckte SZ-Kritikerin und verspricht 90 Minuten Fiktion, die mehr sind als ein Fernsehkrimi. Auch Matthias Hannemann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist von dem Gesehenen beeindruckt, gibt seinen Lesern aber noch den folgenden Rat. Man wüsste gern, was Fachleute, die tief in der Materie sind, von diesem beklemmenden, bedeutungsvoll raunenden und stark ästhetisierten Beitrag zur Wahrheitsfindung halten. Vielleicht hilft die Doku im Anschluss weiter. Wenn die FAZ und die SZ dieselbe Überschrift für einen Nachruf verwenden, muss einer gestorben sein, der dem alten Westdeutschland viel bedeutet hat. Herzlichst lautet die FAZ-SZ-Überschrift und betrauert wird natürlich Franz Josef Wagner. Auffallend ist allerdings, dass alle Kondolierenden Männer sind, vielleicht wegen Wagner-Witzen wie diesem, den Ulf Poschardt in der Welt nacherzählt. Wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder die Frau neu oder das Auto. Micky Beisenherz, der Wagners Bildkolumnen in seinem Podcast gern mit Homer Simpsons Stimme vorlas, darf in der SZ sogar einen Abschiedsbrief an Wagner schreiben, mit dem auch wir uns verabschieden. Ihre Post war ein Assoziationsgewitter. hochemotional, subjektiv wie ein Urlaubstag im Spätherbst. Filterlos wie die Gitanen neben der Schreibmaschine, aus der ihre Texte quollen. Postwürfe, Papierflieger, immer ins Herz. Genie und Wahnsinn hatten in ihrem geräumigen Kopf gut Platz.
Ja, das hätte Franz Josef Wagner sicherlich gefallen. Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander. Und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Kommen Sie gut durch die Nacht.